Radio.
Im Lauf der nächsten Stunde hört ihr die Wochenschau, die Wochenrückschau zum Golfkrieg zusammengestellt von der Lora Golfredaktion.
In dem Interview, das ihr in wenigen Momenten werdet hören, das ist, haben wir mit dem Jürgen Holzapfel geführt, geht es vorwiegend um die Landwirtschaft in der DDR. Wir haben
Das ist eine Sendung, wo es um Computer geht. Wir stellen zwei Beispiele vor, wo Computer die Arbeitsrealitäten von Frauen direkt verändern.
Lora Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Strong man, Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Woo-hoo! Don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty of good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. Generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. You know that peace can only be won when they blow them all the kingdom come. Sing it! One, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Louder! Vietnam. And five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, some people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate, but send your sons off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. All right! One, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well,
so hat es 1968 in Woodstock getönt, wenn der Country Joe McDonald zusammen mit 300'000 jungen Amerikanern und Amerikanerinnen zum Thema Vietnam gesungen hat.
Ja, die Amerikaner haben zwei, drei Schlachten verloren, weil sie angenommen haben, dass die Stärke der Roten Khmer schwächer sei, als das tatsächlich war.
Sind es die Roten Khmer gewesen, oder ist es jemand anderes gewesen, gegen die die Amerikaner verloren haben in Vietnam?
Die Roten Khmer
gewesen. Hast du eine Ahnung, was am 30. April 1975 passiert ist in Vietnam?
Was da passiert ist? ich glaube, da haben die Amerikaner
Also es können zwei Sachen sein, die man vorstellen kann. Also ich glaube, es ist ein Konflikt ausgelöst worden durch die Vietnam, wo die, glaube ich, im Golf von Tonkin Schiffe angegriffen haben von den Amerikanern. Das könnte das sein, oder dass die Amerikaner auf das Ereignis hin den Krieg quasi, also die Intervention mit dem begründet haben und angefangen haben, Johnson den Krieg ausgelöst.
Am 30. April 1975.
Ja, könnte ich mir vorstellen. Eins von diesen beiden Sachen. Also,
nein.
Für mich hat doch die 68er-Bewegung gar nichts zu tun mit Vietnam. Sondern für mich ist es einfach, ich bin hier gerade in dem Alter gewesen, weißt, wo du Neues willst, wo du ablösest von deinem Heim. Und dann hat mich das fasziniert. Also, dass du kannst nach außen etwas machen, dass du dich kannst auflehnen kannst.
Aber der Befreiungskampf in der dritten Welt hat dich hier nicht so beschäftigt.
Nein, absolut nicht. Ich habe das gehört noch gefunden, ist noch verrückt, aber viel mehr nicht, nein.
Ich habe keine Ahnung.
Weißt du, wer der Vietcong ist?
Vietcong, das ist, glaube ich, das Gebiet, das so heisst, oder?
Und so tönt es, wenn man heute mit dem Mikrofon an der Universität Zürich umeinander läuft und Studierende zum Thema Vietnam befragt. Die Uni Zürich, das wäre also einer von denen gewesen, im 68 in der Schweiz, wo der Ausgangspunkt war von der breiten Solidaritätsbewegung mit dem antiimperialistischen Kampf des vietnamesischen Volk. Jedenfalls für Vietnam ist das Jahr 1985 ein Jubiläumsjahr, und zwar in verschiedener Hinsicht. Vor 10 Jahren haben die letzten Amerikaner Vietnam verloren. Vietnam feiert also am 30. April 1985 den 10. Jahrestag der Befreiung von Südvietnam und Wiedervereinigung der beiden Teile des Landes. Es sind aber auch 30 Jahre her, wo die ersten US-amerikanischen Kriegsschiffe in Vietnam gelandet sind und seit US-Berater die erste Militärmission in Saigon eröffnet haben. Und schliesslich noch das dritte Datum, wo in das Jahr fällt. Vor 40 Jahren haben die Vietnamesen unter Ho Chi Minh die Demokratische Republik Vietnam proklamiert. Das wäre also Grund genug, auch für uns hier in der Schweiz einen Blick zurückzuwerfen auf die Geschichte von Vietnam, die nicht nur in der Geschichte des 20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle gespielt hat und immer noch spielt, sondern auch für das politische Bewusstsein von einer ganzen Generation, nämlich der 68er, ganz eine entscheidende Bedeutung hat. Es ist also für uns bei der Gestaltung der Sendung von Anfang an klar gewesen, dass wir diesen Punkt, nämlich wo heute die 68er-Generation steht, mit ins Thema Vietnam einschliessen. Zuerst wird uns aber der Rudi von der Vereinigung Schweiz-Vietnam einen kurzen geschichtlichen Abriss von Vietnam geben. Für all jene, die sich nicht mehr erinnern, was gelaufen ist bis heute. Nachher haben wir ein Gespräch mit einem Vietnamesen, mit dem Mo. Er lebt seit längerem in Europa und seit einigen Jahren auch in der Schweiz. Schliesslich führen wir auch ein Gespräch mit einem Exponent der 68er-Bewegung, mit dem Franz. Er wird vielleicht stellvertretend für seine Generation etwas sagen können, warum heute so viele seiner Generation sich enttäuscht von Vietnam abgewendet haben, weil sie sich eben in Kambodscha eingemischt haben, weil sie einmarschiert sind in Kambodscha. Zusammengestellt und gestaltet haben die Sendung der Stefan und der Hans.
nach dem Ho Chi Minh-Lied. Passt vielleicht ganz gut in die Sendung, wenn man mal einen historischen Abriss über die vietnamesische Geschichte bringt. Es ist ja so, dass Vietnam während Jahrzehnten im Brennpunkt von der Geschichte gestanden hat und auch in den europäischen Medien sehr viel über Vietnam berichtet worden ist. Aber wir kennen das wahrscheinlich die meisten aus dem Geschichtsunterricht in den Schulen, nachdem man in der Regel nie zu der neueren Geschichte kommt, sondern irgendwann meistens beim Napoleon stehen bleibt, ist es vielleicht ganz nützlich, mal eben etwas über die aktuellen Sachen in Vietnam zu bringen. Ich möchte trotzdem ganz kurz sehr weit vorne in der vietnamesischen Geschichte anfangen, aber nur in einigen Sätzen, um dann sehr schnell circa zu den 40er Jahren von dem Jahrhundert zu kommen, wo die Sachen passiert sind, die sehr wesentlich sind, um auch die heutigen Zusammenhänge in Vietnam und in ganz Indochina besser können zu verstehen. Die Geschichte vor der Mitte des 19. Jahrhunderts würde sich vielleicht so zusammenfassen lassen. Der Norden von Vietnam ist abwechslungsweise von den Chinesen und dann wieder von den Vietnamesen beherrscht worden. Zentralvietnam, der sogenannte Nambo auf Vietnamesisch oder Cochinchina, wie es dann von den Franzosen genannt worden ist, ist ca. bis zum 17. Jahrhundert im Reich von Kampuchea zugeordnet gewesen. Dann der Trung Bo, das Kerngebiet, oder Annam, wie später von den Franzosen genannt worden ist, das ist das eigentliche vietnamesische Kerngebiet, wo immer von den Vietnamesen bewohnt und beherrscht worden ist. Maßgebend in dieser ganzen Zeit war die Feudalordnung mit Herrscher und Landadel. Die haben gelebt von der Arbeit von Leibeigenen und von Sklaven, die in der Landwirtschaft tätig waren. Die ideologischen Stützen der damaligen Feudalordnung waren in erster Linie der Konfuzianismus und der Buddhismus. Wichtig, eben neben diesen Eroberungen durch Chinesen und Rückeroberungen jeweils durch die Vietnamesen, waren vor allem Bauernaufstände, auch gegen die Herrscherhäuser. Es war nicht so, dass sich die Vietnamesen in ihre Lebensumstände gefügt hätten, sondern sie haben sich also immer gegen ihren Zustand gewehrt. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sind dann zunehmend niederländische, portugiesische und französische Kaufleute nach Vietnam gekommen, entsprechend der Entwicklung der Seefahrt. Ihnen nachgefolgt sind auf dem Fuss Missionare, wie man das ja auch aus anderen Kolonialgebieten kennt. Und die Missionare, die haben natürlich dann auch, Kaufleute und Missionare, haben Waffen ins Land gebracht. Und wie sie es dann auch so gemacht haben, sie haben angefangen, die feudalen Herrschaften mit Waffen zu beliefern. Und es hat nahtlos auch zu einer feudalen Zersplitterung geführt. Einen grossen Einfluss in dieser Zeit haben die französischen Jesuiten gewonnen. Ich komme jetzt zu einem zweite Kapitel der Geschichte, das ist die koloniale Unterdrückung. Die französischen Kaufleute und auch französische Militärs haben ab dem Anfang des 19. Jahrhunderts stetig zugenommen in Vietnam. Sie haben, wie ich schon vorher leicht ausgeführt habe, die Feudalherren anfangen zu bestechen, haben sie ihre Schuld gebracht und haben dann daraus mit der Zeit einen gewissen Kolonialanspruch anfangen ableiten. 1858 sind sie mit Truppen in Vietnam einmarschiert, unter dem Vorwand, Missionare zu schützen. Endgültig erobert worden ist Vietnam durch die Franzosen im Jahr 1882. 1893 übrigens haben die Franzosen dann auch Laos erobert und bereits schon Ende der 60er Jahre im 19. Jahrhundert haben sie auch Kampuchea unter ihren Kolonialeinfluss gebracht.
So fahren, so fahren. thuyền đáp bên.
Nô con rồi
thì nhớ cho anh về cùng.
Dô con rồi, ê dô quan ta dô hay.
Ta mới hỏi rằng bà rằng sông má.
Dô con rồi,
mà sông má sông em.
Dô con rồi,
chưa mấy khi nào sông nổi.
Dô con rồi,
thì để cho em cầm treo.
Dô
sông má sớm chiều,
ê dô quan ta dô quan,
chứ mấy sóng xô mà khi gió nổi,
ê dô quan ta dô quan,
chứ mai treo vùng tay.
Dô quan dô quan, ê dô quan ta dô quan, ê dô quan ta dô quan, ê dô quan ta dô quan.
Ein weiteres markantes Datum in der vietnamesischen Geschichte war 1925. 1925 hat Ho Chi Minh die Liga der revolutionären Jugend gegründet. Und aus dieser Liga heraus sind dann die bewussten Kräfte entstanden, die 1930 die Gründung der Kommunistischen Partei von Vietnam in Hongkong durchgeführt haben. Ab dem September 1930 ist die Partei dann KP Indochinas genannt worden. Noch im Jahr 1930 hat auf Initiative von der Partei die ersten Räteverwaltungen ausgerufen worden. Das ist unter anderem der Sowjet von Nghe Tinh. Dort hat es dann bereits zu den ersten Enteignungen von Grossgrundbesitzern geführt. Nach einigen Monaten ist dann der Aufstand allerdings im Blut erstickt worden und die Partei hat wieder in tiefe Illegalität zurück müssen. Das nächste wichtige Geschichtsdatum war 1940. In diesem Jahr haben die Franzosen die Japaner auf Vietnam hineingelassen. Dann 1941, das ist auch sehr wichtig, da ist die Viet Minh Front gegründet worden. Die Front ist ein Zusammenschluss aus insgesamt etwa 50 Organisationen, die sich gegen Kolonialherrschaft aufgelehnt haben. Bis zum Jahr 1945 ist dann innerhalb der Viet Minh Front der bewaffnete Befreiungskampf vorbereitet worden. 1945 haben die Japaner in einer schlagartigen Aktion Franzosen entwaffnet. Die Entwaffnung hat im März 1945 stattgefunden, hat allerdings nicht lang gewährt. Denn bereits im August sind die Japaner in Vietnam total gelähmt gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hat nämlich der japanische Faschismus eine totale Niederlage erlitten auf sowjetischem Gebiet. Und zu diesem Zeitpunkt haben die Amerikaner auch Atombomben über Japan abgeworfen. Diese Lähmung ist dann von den vietnamesischen Kräften ausgenutzt worden. Sie haben versucht zu verhindern, dass die Japaner ihre Waffen den Franzosen übergeben haben. Und von dem Moment an haben die selbstständige Tätigkeit eigentlich von den Vietnamesen richtig angefangen. Am 2. September bereits 1945 hat Ho Chi Minh die Demokratische Republik Vietnam proklamiert. 1946, im Januar, haben die ersten Wahlen zur Nationalversammlung stattgefunden, bei denen die Viet Minh Front einen grossen Teil der Abgeordneten im ganzen Land konnte stellen. Und auch noch 1946 haben die Franzosen die Demokratische Republik Vietnam offiziell anerkannt in den Abkommen von Dalat und Fontainebleau. Das allerdings hat auch wieder nicht lange gewährt. Bereits 9 Monate später sind die Franzosen wortbrüchig geworden und haben in einem grossen Massaker in Haiphong Aggressionen eröffnet und haben alles dran gesetzt, dann im Weiteren, um zu ihrer Kolonialmacht können zurückzukehren. Nachdem sie auch Hanoi angegriffen haben, ist die vietnamesische Regierung unter Ho Chi Minh zurückgegangen und sie haben sich im Viet Bac, im sogenannten Hinterland, installiert und haben von dort aus angefangen, den Partisanenkampf zu führen. Ein wichtiges Datum dann ist 1950. In diesem Jahr nämlich hat es ein Freundschaftsabkommen gegeben zwischen den Vietnamesen, der Sowjetunion und China. Und ebenfalls 1950, damals haben sich schon die Amerikaner sehr stark angefangen für Vietnam zu interessieren, hat es eine amerikanische Militärmission für Vietnam gegeben. Es hat dann so circa ab 1948 zum Teil sehr grosse Schlachten gegeben mit den Franzosen. Die Franzosen sind in den Viet Bac eingedrungen und haben in schlagartigen Kämpfen, in einer Blitzkriegsstrategie, die vietnamesischen Partisanen entwaffnen und das Land befrieden. Das ist ihnen allerdings überhaupt nicht gelungen. Sie haben in den meisten grösseren Schlachten Niederlagen erlitten. Und die französischen Kommandanten sind laufend abgesetzt worden oder sind selber zurückgetreten. Schließlich ist dann das Jahr 1954 gekommen mit der grossen Schlacht bei Dien Bien Phu. Und zwar haben die Franzosen sich dort vorgenommen, in dem Länderdreieck zwischen Laos, China, Vietnam, dort eine grosse Dschungelfestung zu installieren, mit dem Ziel, gleichzeitig die vietnamesischen und auch die laotischen Befreiungskräfte, die sich zu diesem Zeitpunkt auch schon installiert haben, zu schlagen und das Land zu befrieden. Im Mai 1954 schließlich haben dann die Vietnamesen bei Dien Bien Phu den historischen Sieg über die Franzosen errungen. Das Dien Bien Phu ist zum Stalingrad der Franzosen geworden. Zu der Schlacht von Dien Bien Phu lohnt es sich, noch ein paar Einzelheiten zu erwähnen. Es war eine der grössten Schlachten gewesen von diesem Jahrhundert, die heute vielen nicht mehr im Bewusstsein ist. Der General Henry Navarre, wo der Kommandant von dieser Dschungelfestung war, das ist überliefert, soll eine Depesche erhalten haben. Auf dieser Depesche hat gestanden, dass sich 3 Divisionen Vietnamesen auf den Weg gemacht haben nach Dien Bien Phu. Und es ist auch ebenso verbürgt, dass der General Navarre den Kopf geschüttelt hat, die Depesche weg gegeben hat und gesagt hat, c'est impossible, das ist absolut unmöglich. Und das ist auch absolut unmöglich erschienen, denn zwischen den besiedelten Zentren von Nordvietnam und Dien Bien Phu sind 500 bis 600 Kilometer Landweg. Weg, wo es praktisch keine Strassen gibt, wo es reissende Flüsse gibt, Berge und alle nur denkbaren Hindernisse. Trotzdem hat es den Tatsachen entsprochen, die drei Divisionen Vietnamesen haben sich auf den Weg gemacht, und zwar mit der ganzen Bewaffnung und der ganzen Versorgung für so eine riesige Armee. Das Bassin von Dien Bien Phu ist ca. 20 km lang und etwas über 8 km breit und wird auf allen Seiten begrenzt von Kalksteinfelsen. Die Vietnamesen sind relativ ungesehen nach Dien Bien Phu gekommen und es ist ihnen gelungen, ihre Geschütze in diesen Kalksteinfelsen zu installieren. Und zwar sind die Geschütze wesentlich stärker gewesen, als das die Franzosen vermutet haben. Die Franzosen haben dann natürlich schon gemerkt, dass die Vietnamesen da gekommen sind, aber sie haben gedacht, ja, die haben höchstens ein paar Mörser mitgebracht, ein paar Minenwerfer. Die Festung Dien Bien Phu ist von Anfang an aus der Luft eingerichtet worden und sie war auch so eingerichtet gewesen, dass sie nur aus der Luft können versorgt werden. Und wo schließlich die Vietnamesen ihr Geschützfeuer angefangen haben loszulassen, da ist praktisch die Festung Dien Bien Phu bereits verloren gewesen. Denn das Geschützfeuer, das ist so heftig gewesen, dass letztendlich praktisch kein Flugzeug von den Franzosen mehr konnte landen. Die Franzosen waren darauf angewiesen, das ganze Material, das sie verschossen haben, verwundeten Transport und alles, aus der Luft abzuwerfen und die Verwundeten zum Teil an Seil aufzuziehen. Es war für die Franzosen ein reiner Wahnsinn gewesen. Das ist unter anderem sehr schön beschrieben, in einem zwar reaktionären Buch, aber trotzdem sehr interessanten Werk, nämlich «Ich war Arzt in Dien Bien Phu», wo leider heute nur noch antiquarisch erhältlich ist. Nach 1954 ist es dann zum Genfer Indochina-Abkommen gekommen. Das Indochina-Abkommen hat zur endgültigen Besiegelung von der französischen Kolonialmacht in Indochina geführt. Sie haben sich aus allen drei Ländern müssen zurückziehen und es ist beschlossen worden, eine militärische Demarkationslinie entlang am 17. Breitengrad zu setzen, allgemeine Wahlen in ganz Vietnam durchzuführen und die territoriale Einheit und Souveränität und Integrität von allen drei indochinesischen Ländern sind garantiert worden. Es war allerdings dann so gewesen, dass im Süden von Vietnam die Wahlen nie durchgeführt worden sind. Nach 1954 haben sich nämlich die Amerikaner angefangen, sehr intensiv für Vietnam zu interessieren.